Okay, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und einfach sagen, dass es schön ist, wieder hier zu sein. Könnt ihr mich hören? Oder nicht? Geht so, ja. Und zwar, für viele vielleicht, die mich gar nicht kennen, nur ganz kurz, ich bin eben der Hans-Peter aus Schladming. Und ich habe übrigens diesmal auch wieder meine Frau mitgebracht, die Hannelore, und die drei Kinder, die ihr auch ein bisschen rumsehen werdet. Ich bin schon seit 10 Jahren am Bauernhof, das ist so ein Fackelträgerzentrum, Bibelschule. Bin 38 Jahre alt, doppelt so alt wie die meisten von euch. Und war 10 Jahre lang Bergführer und Skiführer, Skilehrer. Und bin froh, wieder hier zu sein. Mich verbindet eigentlich viel mit der Arbeit von Eitlingen. Und auch mit den Eitlingen Schwestern. Wir haben eine wirklich tiefe Verbundenheit. Sie waren auch schon bei mir Canyoning. Wisst ihr, was Canyoning ist? Da springst du den Bach runter, so. Bachhüpfen. Und die Eitlingen Schwestern sind 15 Meter gesprungen. Das müsst ihr mal nachmachen, ja? Also wenn ihr glaubt, Diakonisse zu sein, ist brav und zahm, dann habt ihr die Eitlinge noch nicht kennengelernt. Aber was noch viel mehr Verbundenheit ist, ist, dass Jesus Christus die Mitte ist. Nicht nur Christ sein, sondern Christ, sondern, ich kann da eigentlich nichts dafür. Geht's jetzt, ja? Nicht nur Christ sein.
Bitte dichter dran gehen, dichter ans Mikrofon, danke.
Okay. Ich bin so groß da hier, das muss ich ein bisschen ausziehen. Na, das geht schon. Aber nicht nur Christ sein, sondern Christus zentriert leben. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte heute Abend, das Thema ist ja, Gott eine Chance geben, Jesus kennenlernen. Ich glaube, ein Riesenfehler, den wir oftmals begehen im Denken, ist der, dass wir glauben, Christ sein ist ein Fach, dass es zu erlernen gilt. Aber Christsein ist ein Leben, das du leben musst. Du kannst es nicht lernen. Und mein Problem ist, ich kann euch es nicht lehren. Ich kann euch nur davon erzählen. Seht ihr, ich habe einen besten Freund, der heißt Franz. Ich kann euch viel von ihm erzählen, damit du Bescheid weißt. Aber wenn du sein bester Freund werden möchtest, musst du zu Franz fahren, ihn kennenlernen. Ich kann euch nicht von Jesus lehren, nur erzählen. Und heute Abend möchte ich das tun durch eine Sache, die mir geholfen hat, Jesus kennenzulernen, und das ist Anbetung. Ich persönlich muss eingestehen, dass ich nicht genau weiß, was Anbetung ist. Ich habe keine Ahnung davon gehabt und in der Zwischenzeit habe ich wenig Ahnung. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Ich habe auch das Gefühl, dass die Christenheit heute, glaube ich, nicht genau weiß, was Anbetung ist. Ich glaube schon seit vielen Jahren zu wissen, was Anbetung nicht ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich auch weiß, was es ist. Warum ich weiß, was Anbetung nicht ist, möchte ich euch ganz leicht erklären. Eine Hilfe, um einen Begriff kennenzulernen, ist das sogenannte Gesetz der ersten Erwähnung. Das heißt, wenn du feststellen möchtest, was ein Begriff bedeutet, nimm deine Konkordanz, schau, wo das Wort zum ersten Mal in der Bibel vorkommt, und das gibt dir eine Idee, was dieses Wort bedeutet. Im Alten Testament lesen wir das Wort Anbetung zum ersten Mal in 1. Mose 22. Das ist die Geschichte, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte am Berg Moria. Und als Abraham mit Isaak auf diesen Berg hinaufgeht, sagt er zu seinen zwei Knechten, ihr bleibt hier, ich aber und mein Junge, wir gehen auf den Berg, um anzubeten. Das heißt, Isaak hat die Gitarre mitgehabt und Abraham die Liederbücher. Aber wir wissen, das ist nicht so. Die hatten keine Liederbücher, auch keine Gitarre. Abraham gab auch nicht sein persönliches Glaubenszeugnis am Berg. Denn wisst ihr, all das ist zwar gut, aber nicht Anbetung. Was hat Abraham getan? Er hat sein Liebstes gegeben, seinen eigenen Sohn. Und erst wenn du ein eigenes Kind hast, weißt du, was das bedeutet. Denn dein Kind zu töten, ist 10-mal schwieriger, als dich selbst zu töten. Mich zu töten, wäre nicht so schwer. Mein Kind zu töten, ist viel schwieriger. Anbetung hat etwas damit zu tun, alles zu geben, über dich selbst hinaus. Im Neuen Testament lesen wir das Wort zum ersten Mal in Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Da kamen die heiligen drei Könige, sie waren weder heilig noch drei noch König, aber ist ja egal. Aber sie kamen nach Jerusalem, gingen nach Bethlehem und dann lesen wir in Matthäus Kapitel 2, Vers 11, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten ihn an. Wozu haben sie Jesus angebetet und was haben sie getan? Wiederum, sie haben keine Lieder gesungen, so gut das ist. Sie haben auch kein Zeugnis gegeben, auch keine Instrumente dabei gehabt. Aber sie haben angebetet. Was bedeutet das? Wisst ihr, was sie getan haben? Sie beteten ihn an und dann lesen wir, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben. Sie gaben das Beste, das sie hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe in diesem Fall. Anbetung hat irgendetwas damit zu tun, alles zu geben. Nun, das klingt ja gut und schön, aber wisst ihr was, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Anbeten hat auf jeden Fall wenig zu tun mit sich wohlfühlen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich bin sehr froh, dass wir Anbetungsgottesdienste haben. Es ist nur eine Sache, die meiste Zeit ist es keine Anbetung. Anbetungsgottesdienste sind gut, sie sollen auch weiterhin bleiben. Die Frage ist nur, ob es mit Anbetung etwas zu tun hat. Aber wie gesagt, zu wissen, was etwas nicht ist, bedeutet noch lange nicht, dass ich weiß, was es ist. Im Johannes Kapitel 4 sagt der Herr Jesus, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter, möchtest du ein wahrer Anbeter sein? Ich hoffe sehr, ich hoffe es für mich, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten, denn der Vater sucht solche Anbeter. C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, persönlich ganz sicher nicht, denn er lebt nicht mehr, aber er hat viel geschrieben. Eins seiner Bücher heißt Die vier Lieben, im Deutschen heißt es ein bisschen anders, ich kenne es auf Englisch, The Four Loves. Und da beschreibt C.S. Lewis ein paar verschiedene Arten von Lieben. Da beschreibt er zum einen die Bedürfnisliebe. Das kennt jeder von euch, gar nichts Neues. Jeder von uns hat eine tiefe Sehnsucht, die Liebe, die wir wollen, die Anerkennung, nach der wir uns sehnen. Wir sehnen uns nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe. Das ist die sogenannte Bedürfnisliebe. Wir bedürfen der Liebe. Du auch, ich auch, wir alle. Es gibt aber eine andere Liebe, die nennt C.S. Lewis die Hingabeliebe. Wusstest du, dass jeder Mensch sich auch danach sehnt, Liebe zu geben? Egal, ob du Christ bist oder Atheist. Jeder Mensch sehnt sich danach, Liebe zu geben. Diese Hingabeliebe ist freundlich, sie ist großzügig. Und sie freut sich darüber, Gutes zu tun. Ich möchte da kurz was sagen. Ich habe über viele Jahre geglaubt, dass der Mensch von Grund auf nur schlecht ist. Das ist diese Theologie der totalen Verdorbenheit des Menschen, die totale Schlechtigkeit. Aber ich musste diese Meinung etwas revidieren. Denn wisst ihr, es stimmt nicht mit der Realität zusammen. Du findest zum Beispiel, auch in schwierigsten Umständen werden noch Heldentaten vollbracht. Am Kriegsfeld die Geschichten kennen wir von unseren Großeltern oder von Filmen. Eine Geschichte, die es war, ich weiß nicht mehr welches, wer gegen wen ist auch nicht so wichtig, aber der Freund lag verwundet am Schlachtfeld und der Freund, andere Freund, der gelebt hat noch, der war hinter der Schützenmauer im Graben drinnen und der hat gesagt zum Kommandanten, ich muss meinen Freund holen, der liegt am Schlachtfeld. Und der Kommandant hat gesagt, das ist Unsinn. Erstens lebt er wahrscheinlich ohnehin nicht mehr und zweitens wirst du selbst draufgehen, wenn du das tust. Er hat ihn aber überredet. Er lief hinaus zu seinem Freund, nahm ihn auf die Schulter, lief zurück und bevor er in den Schützengraben fiel, traf ihn eine Kugel. Sein Freund war bereits tot und er war schwer verletzt. Und der Kommandant hat gesagt, siehst du, ich habe dir gesagt, du solltest es nicht tun. Und er hat gesagt, es war es wert. Die letzten Worte meines Freundes waren, ich wusste, dass du kommst. Sieh dir, das ist ein Freund. Ich weiß, dass du kommst. Egal ob tot oder lebendig. Und das können auch Nicht-Christen tun. Du musst nicht Christ sein, um so etwas zu tun. Oder wie eine Frau oder ein Mann ihr Leben gibt, nicht für ihr eigenes Kind. Damit gibst du dein Leben nicht für jemand anders, denn dann gibst du dein Leben für dein eigenes Fleisch und Blut. Das ist keine Heldentat. Eine Heldentat ist, wenn du dein Leben gibst für jemand, der nicht dein Fleisch und Blut ist. Aber das kommt vor. Ich selbst bin im Bergrettungsdienst und im Höhlenrettungsdienst in Österreich. Wir haben schon viele Leute geborgen. Und einige meiner Kameraden sind dabei ums Leben gekommen. Es gibt die Rotary Clubs, die Lion Clubs. Sage euch, die tun viel Gutes. Sie unterstützen eines unserer Polio-Heime in Indien, die von Schloss Klaus aus geleitet wird. Matthäus Kapitel 7 sagt der Herr Jesus, ihr, die ihr böse seid, wisst doch, euren Kindern Gutes zu geben. Obwohl der Mensch böse ist, kann er Gutes tun. Und wisst ihr, ich möchte auch ermutigen, erniedrigt oder schwächt niemals gute Taten ab, egal von wem sie getan werden. Auch wenn ein Nichtchrist gute Taten tut, freu dich darüber und sag ihm, dass es Gott gefällt. Gute Taten gefallen Gott, ist nur ein Problem. Die guten Taten können dich nicht erretten, aber sie sind gut. Also der Mensch ist auch ausgerüstet mit einer Hingabeliebe. Dann gibt es noch eine Bedürfnisfreude. Das heißt, du und ich, wir haben ein Bedürfnis nach Freude. Ob das Musik ist jetzt mit dieser Band. Wir freuen uns daran. Ich freue mich, wenn ich 100 Meter weiter weg bin. Ist ein bisschen leise, freue ich mich. Und er freut mich am Text. Aber das macht gar nichts. Ich möchte euch auch eins sagen, es ist eine wunderbare Sache. Früher war ich immer bedroht, wenn jemand ganz anders war als ich. Oder wenn jemand Dinge getan hat, die ganz anders sind, als ich sie tun. Aber wisst ihr was, das ist das Schöne. Je verschiedener wir sind, ein desto schönerer Leib Jesu werden wir. Wir sollen niemals versuchen, wie in der Wurstmaschine, Christen zu produzieren, die alle gleich aussehen. Im Gegenteil, je verschiedener wir sind, desto schöner. Aber es gibt eine Bedürfnisfreude, das kann auch ein Glas Wasser sein. Das gibt dir eine Freude, du hast ein Bedürfnis nach Wasser, du trinkst es. Das kann ein Wiener Schnitzel sein oder eine Tiefschneeabfahrt, was immer das sein mag. Dann gibt es noch nicht nur diese Freude, sondern auch eine Wertschätzungsfreude. Ich möchte euch sagen, was das ist. Und ich hoffe, ihr alle wisst, wovon ich spreche. Die Wertschätzungsfreude ist die, die ein Mensch empfindet, wenn du einen Sonnenuntergang siehst, der Himmel wird rot, du bist von mir aus ganz alleine oder mit deinem besten Freund oder Freundin und du siehst dieses Bild und du hast einfach eine unheimliche Freude in deinem Inneren, die kannst du nicht beschreiben. Das ist eine Wertschätzungsfreude. Du schätzt es so wert, den Moment, den du erlebst, dass du eine Freude erlebst. Das kann eine Blumenwiese sein, Das kann eine Wolkenstimmung sein. Das kann auch ein Mensch sein, den du liebst. Ich freue mich, wenn ich meine Frau sehe. Da habe ich eine Wertschätzungsfreude. Ich freue mich, weil ich sie wertschätze. Du kannst dich freuen über das Spielen der Kinder. Das ist eine Freude. Du schätzt es wert. Diese Freude kann auch ein Atheist empfinden. Auch dazu musst du nicht Christ sein. Aber jetzt komme ich zu etwas, das nur dem Christen vorbehalten ist. Und dieses, was ich jetzt beschreibe, ist die größte Tugend, die der Mensch vollbringen kann, und zugleich stillt es die tiefste Sehnsucht in jedem Herzen des Menschen, ohne Ausnahme. Und das nennt C.S. Lewis die Wertschätzungsliebe. Ich möchte euch sagen, was das ist. Ist dir schon mal passiert, dass du so einen Sonnenuntergang erlebst? Ich habe das schon oft gesehen am Berggipfel. Ich bin Bergführer. Ich habe immer Leute raufgezogen, runtergeprügelt und mein Geld für so verdient. Also musste ich da oben sein. Aber wenn ich so früh morgens oder bei der Abendsonne am Berggipfel sitze und die Sonne untergehe, weißt du, was man da möchte? Da möchte man einen Fotoapparat mit einem 360-Grad-Objektiv. Aber du weißt, es würde sowieso nicht funktionieren. Das sind die Momente, wo auch ein unromantischer Mensch wie ich poetische Gefühle bekommt und etwas niederschreiben will. Ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, aber ich hoffe, du tust sie. Denn das sind die tiefsten Momente, die ein Mensch erleben kann. In diesen Momenten wünscht man sich einen Menschen neben sich, mit dem man diese Freude teilen kann. Jesus sagt, wem das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und wisst ihr was? In diesen Momenten tut es fast weh, wenn du niemand hast, mit dem du dieses Ereignis teilen kannst. Es tut weh, wenn du niemand hast, den du dafür danken kannst. Und wisst ihr was? Das ist diese Wertschätzungsliebe. Wenn du dann dastehst und sagst, Gott, ich preise dich. Wisst ihr was, Leute? Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Weißt du, du kannst ja nicht den Berg umarmen und du wirst auch nicht das Meer küssen. Aber du kannst den Schöpfer, der das gemacht hat, mit einer Wertschätzungsliebe loben und preisen. Und weißt du was, das brauchst du in keiner Schule lernen. Und dann betest du Gott an. Gott danken, ihn wertschätzen, das nennt die Bibel Anbetung. Diese Wertschätzungsliebe ist so etwas, wie wenn du vor einem einzigartigen, wunderbaren Gemälde stehst. Und du bist überwältigt von der Schönheit dieses Gemäldes, selbst wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst und selbst wenn du heute stirbst und es niemand mehr sehen könnte, würdest du dieses Bild niemals beschmutzen oder besudeln. Denn dieses Bild verehrst du mit einer Wertschätzungsliebe. Seht ihr, die Wertschätzungsfreude hast du nur, solange du das Bild ansiehst. Die Wertschätzungsliebe geht darüber hinaus. Du gibst dich diesem Bild voll hin. Das ist Anbetung. Wenn man diese Liebe einer Frau gibt, dann nennt man es Anhimmeln. Du himmelst die Frau an. Wenn man diese Liebe einen Mann gibt, dann nennt man das Verehrung. Im Englisch sagt man Hero Worship. Ja, so heißt es. Das ist so. Und wenn du diese Liebe Gott gibst, dann nennt die Bibel das Anbetung. Aber jetzt möchte ich noch was ganz Wichtiges sagen. Du musst nicht jeden Tag Sonnenuntergänge erleben. Du musst auch nicht so eine hübsche Frau haben wie ich, die gibt's selten. Du musst auch nicht lieber Kinder haben und du kannst trotzdem anbeten. Du kannst jeden Tag, du kannst jetzt anbeten. Ich möchte dir erklären, warum. Wir müssen uns nur einmal bewusst machen, welch ein Wunder das Menschenleben ist. Jeder Mensch ist ein unheimlich tiefes Geheimnis, das wir nie ganz ergründen werden. Wisst ihr, was interessant ist? Seit deiner Geburt sind einige Dinge geschehen. Du kannst dich nicht an deine Geburt erinnern. Das kann sich kein Mensch. Und ich glaube, Gott hat das so gemacht. Wisst ihr warum? Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, wenn ihr nicht mal Dinge von der Erde versteht, wie soll ich euch dann Himmlisches weiter erzählen? Die Geburt ist zu geheimnisvoll, als dass Gott sie uns preisgibt. Du bist ein Geheimnis. Vom Moment deiner Geburt an, vom Moment der Empfängnis bis zur Geburt, entstehen wahnsinnige Veränderungen. Mich fasziniert das. Zum Beispiel die befruchtete Eizelle wächst über 9 Monate zu 100 Trillionen Zellen. Ein einziger Strang von der DNA würde reichen, um ein 1000-bändiges Lexikon zu füllen mit 600.000 Seiten und 500 Worte auf jeder Seite. Und diese Information wird in deine Person verwandelt und da gibt's nur eine. Weißt du was, wir hier tun müssen in Eitlingen, diese 3 Tage? Du kannst den ganzen Tag rumgehen, wenn du einen Menschen siehst, schon wieder ein Wunder Gottes. Schon wieder ein Wunder Gottes, schon wieder ein Wunder Gottes. Es ist gewaltig. Du und ich, wir sind Wunder. Das soll an sich völlig genügen, deinen Nächsten anzusehen und sagen, Gott, du bist gewaltig. Mutter Teresa, die unter anderem in Indien in Hospitale gearbeitet hat, wo sie Leprakranke versorgten, hat einmal eine Journalistin gefragt, Mutter Teresa, wie können Sie damit umgehen, den ganzen Tag mit diesen leprakranken Leuten zu arbeiten? Und Mutter Teresa hat gesagt, das ist gar nicht schwierig, denn in jedem Gesicht sehe ich das Gesicht Jesu. Seht ihr, das ist Anbetung. Das Wunder Gottes entdecken und dann Gott zu danken. Danke Gott, ein Wunder Gottes. Es ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt. Aber ein junges Ehepaar aus Amerika hat einen kleinen Jungen adoptiert in Rumänien. Und sie fuhren nach Rumänien in das Waisenheim. Und als sie ins Waisenheim gingen, da war ein kleines Bett, da war kein Mensch. Für den interessierte sich niemand. Aus dem einfachen Grund, es war ein kleiner Bub und er hatte keine Hände, er hatte keine Arme. Und Gott hat ihnen aber gezeigt, ganz klar, das ist der Junge, ich möchte, dass ihr den adoptiert. Die Mutter wurde gerufen von diesem Kind in Rumänien und ihr wurde gesagt, dass hier ein Ehepaar aus Amerika da ist und die wollen diesen Jungen adoptieren. Die Mutter kam und sie war sehr besorgt, denn sie hat gehört von Zeitungen und Fernsehen, dass in Amerika von kleinen behinderten Kindern Organe wie das Herz rausgenommen werden, um sie den Kindern reicher Eltern einzupflanzen. Und das geschieht sehr oft. Und sie kam zu dem Ehepaar und hat gedacht, das ist das, was die wollen. Die wollen nur ein günstiges Kind kaufen, um es für ein anderes zu verwenden. Diesem jungen Ehepaar wurde das mitgeteilt und das Ehepaar war nicht nur sehr göttlich, sondern sehr selbstlos. Er konnte nicht viel Rumänisch, nur ein paar Worte. Er hatte eine rumänische Bibel, die er dieser Frau ohnehin geben wollte und er hatte ihr gesagt, sie soll Psalm 139 lesen. Er konnte zu wenig Rumänisch. Diese Frau hat Psalm 139 aufgeschlagen und hat dann folgende Verse gelesen, laut. Hat gelesen, denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin immer noch bei dir. Als diese Frau das gelesen hat, hat sie ihnen das Kind gegeben. Und zwar, sie wusste etwas. Sie wusste, dieses Ehepaar schätzt das Leben meines Kindes. Und nicht nur das. Dieses Ehepaar wird eines Tages diesem Kind erzählen, wer die wahre Mutter ist. Denn sie schätzen auch das Leben der Mutter. Seht ihr, Freunde, das ist Wertschätzungsliebe. Das ist Anbetung. Manchmal tun wir uns gar nicht so schwer, einem behinderten Kind oder ein Polio-Kind in Indien die leuchtenden Augen. Ich bin ab und zu in Rio de Janeiro, wo wir eine Arbeit mit Straßenkindern unterstützen. Und du schaust in die Augen der Straßenkinder. Es ist gar nicht schwer, die zu lieben. Aber wisst ihr, was manchmal schwer ist? Deinen Bruder, deine Schwester in deiner Kirchengemeinde zu lieben. Aber wisst ihr was? Der hat sie genauso verdient wie das Polio-Kind in Indien. Denn dieser Mensch ist genauso ein Wunder Gottes wie dieser Junge in Rumänien oder ein Straßenkind in Rio. Seht ihr, ein Mensch ist eben nicht eine Nummer. Mathematisch mag es wohl stimmen, dass ein halbes und ein halbes eins ist. Aber wenn du ein Baby in zwei Teile zerteilst, funktioniert das nicht. Ein halbes Baby und ein halbes Baby ist kein ganzes Baby. Denn jeder Mensch ist ein Wunder. Das ist die salomonische Regel. Das hat Salomon mal probiert. Seht ihr, bei der Bergrettung ist es auch so, wir sehen zwei Menschen, in der Dachstein-Südwand hängen sie meistens, immer am selben Fleck. Und da sehen wir zwei drinnen und am nächsten Tag machen wir dann meistens die Rettung, am selben Tag ist es zu spät. Und am nächsten Tag sind ungefähr 30 Bergrettungsmänner meistens im Einsatz. Den ganzen Tag, man riskiert sein Leben, zum Teil ja. Warum sagt man nicht, hier sind zwei junge Ehepaare, gerade geheiratet, geht ins Bett, erzeugt zwei Menschen und die zwei lassen wir verrecken, haben ja zwei neue. Warum tun wir das nicht? Ist doch interessant. Es gibt doch sowieso genug Menschen auf dieser Welt. Und warum soll ich das Leben riskieren von anderen, wenn man zwei neue machen kann? Weil der Mensch nicht mathematisch zu erfassen ist, sondern der Mensch ist ein Wunder, ein Geheimnis. Also was ist Anbetung? Anbetung ist vor Gott stehen, ihm danken, Gott, du bist gewaltig, und ihn anbeten. Ich möchte euch mit euch, wenn ihr eine Bibel mit habt, schlagt auf Lukas 7, mit einer Geschichte schließen. Ich finde, diese Geschichte hat mir mehr als jede andere gezeigt, was Anbetung ist. Lukas Kapitel 7 und Vers 36. Vers 37 vielmehr. Ah, lesen wir Vers 36, ist besser. Lukas 7, 36, bitte hört gut zu. Das ist die tiefste Stelle von Anbetung. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wisst ihr was, diese Geschichte berührt mich sehr, denn diese Frau kam völlig uneingeladen, völlig unpassend. Das hat überhaupt nicht gepasst, dass die da reinkam. Sie fiel zu den Füßen Jesu. Sie gab ihm das Beste, das sie hatte. Sie benetzte seine Füße nicht mit Wasser, sondern mit ihren Tränen und trocknete die nassen Füße mit ihren Haaren. Diese Geste sprach Bände über ihre unendliche Dankbarkeit dem neu gefundenen Retter gegenüber. Und jeder, der das gesehen hat, außer dem Arrogantesten, muss diese Begebenheit sprachlos gelassen haben. Liebe Freunde, das ist Anbetung. Diese Frau hat Jesus angebetet. Um noch einmal C.S. Lewis zu zitieren, wenden wir diese Liebe auf eine Frau an, dann versteht man es leichter. Die Bedürfnisliebe, ich will, sagt zu der Frau: Ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich. Die Hingabeliebe gibt der Frau Glück, Schutz und wenn möglich Geld. Sie gibt der Frau. Aber jetzt kommt die Wertschätzungsliebe und das ist die höchste aller Lieben. Die Wertschätzungsliebe staunt nur über die Frau. Sie hält den Atem an und ist still. Sie freut sich über das Wunder ihrer Existenz, selbst wenn sie nicht für ihn existiert. Und Wertschätzungsliebe ist nicht total niedergeschlagen, wenn er sie verliert. Er freut sich einfach darüber, diese Frau gesehen zu haben. Wenn wir dies nun auf Gott anwenden, heißt es so: Bedürfnisliebe ruft zu Gott: Gott, ich bin arm, ich brauche dich. Hingabeliebe ist sogar bereit, für Gott zu dienen, sogar für Gott zu leiden. Die Wertschätzungsliebe sagt: Gott, ich danke dir für deine Herrlichkeit. Das ist Anbetung. Ich habe eine Frage. Wann hast du zum letzten Mal angebetet? Wann hast du zum letzten Mal gestaunt über dein Leben und über den, der dein Leben gegeben hat? Wann hast du zum letzten Mal Gott gesagt, wie sehr du ihn schätzt? Und wie sehr du ihm liebst, um seiner selbst willen. Wann hast du zum letzten Mal angebetet? Himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir müssen bekennen, dass wir sehr viel getrieben sind von der Bedürfnisliebe. Wir wollen immer. Und das ist auch gut so. Du bist ja auch da, um unsere Armut zu stillen, um unsere Wunden zu heilen, um unsere Sünden zu vergeben. Dazu bist du da und wir danken dir. Herr, einige von uns sind vielleicht da, wo wir auch sagen, Herr, ich diene dir. Und ich bin sogar bereit, für dich zu leiden. Doch Herr, vielleicht haben wir vergessen, die größte aller Tugend, dich anzubeten. Dir einfach zu sagen, Herr, wie sehr wir dich schätzen. Wie dankbar wir dir sind für die Existenz des Lebens. Wir sind dir so dankbar, Gott, dass es dich gibt, dass du uns liebst, dass du da bist. Herr, wir beten dich an. Und wir tun das im Namen unseres lieben Herrn Jesus Christus. Amen.